wurde ja schon gesagt, wir wollen heute einen Überblick machen über das zweite Buch Mose, das auch Exodus genannt wird, Auszug. Und wenn man das erste und das letzte Kapitel dieses Buches anschaut, es hat 40 Kapitel, das erste Kapitel beschreibt den Zustand, wo das Volk Israel war in Ägypten, in Sklaverei und wie sie geknechtet wurden. Und das letzte Kapitel beschreibt, wie das Heiligtum Gottes aufgerichtet wird, das sie gebaut hatten am Fuße des Berges Sinai, und wie Gott dann in diese von Volk Israel bereitete Wohnung einzieht. Und das ist eigentlich die Spanne, die da aufgetan wird. Am Anfang das Volk unter der Knechtschaft in Ägypten, nachher das Volk befreit, zwar noch in der Wüste, aber Gott wohnend in ihrer Mitte. Gott hat sie zu sich gebracht und wohnte in ihrer Mitte. Und von dem Anfang bis zum Ende, diesen Weg dazu beschreibt das zweite Buch Mose. Das Buch der Erlösung. Ich möchte aber gleich dazu sagen, dass das, was wir als Christen kennen dürfen und was wir auch besitzen in der Erlösung, weit über das hinausgeht, was das Volk Israel hatte. Und dass auch dahin, wo Israel gebracht wurde, am Ende des zweiten Buchs Mose, Gott in ihrer Mitte wohnend, nicht zu vergleichen ist. Letzten Endes mit dem, was wir als Christen besitzen dürfen. Ich werde das vor allem bei der Beschreibung des Heiligtums noch deutlicher machen, worin wir viel mehr besitzen, als das Volk Israel damals geschenkt bekommen hat. Ganz kurz zur Einteilung des Buches. Die ersten 13 Kapitel, da sehen wir dieses Volk noch in dem fremden Land in Ägypten. Dann in den Kapiteln 14 bis 18 finden wir das Volk, nachdem es aus Ägypten herausgekommen ist, durch das Rote Meer oder durch das Schilfmeer, auf ihrem Weg zum Berg Sinai, wo ihnen dann das Gesetz gegeben wird. Das sind also 5 Kapitel, die diesen Zug von Ägypten bis zum Berg Sinai beschreiben, wo sehr wichtige Dinge stattfinden, die wir im Einzelnen dann anschauen werden. Dann haben wir in den Versen 19 bis 24 dieses Buches den Bund vom Sinai, den alten Bund des Gottes mit seinem Volk, gegründet auf das Gesetz. Dann in den Kapiteln 25 bis 31 haben wir dann die Anweisungen Gottes zum Bau des Heiligtums und auch die Anweisungen für das Priestertum, das in diesem Heiligtum dann ausgeübt werden sollte. Dann kommt Israels Abfall, gemeint ist das Bauen des goldenen Kalbes. Und dann die Gnade Gottes, die das Volk doch weiterführt, obwohl sie so sehr gegen ihn gesündigt haben. Den Bund, den er mit ihnen errichten hatte, gleichsam sofort gebrochen. Und dann finden wir als letztes in diesem Buch den Bau des Heiligtums, wo wir in Punkt 4 die Anweisungen bekommen haben, dann der praktische Durchführung in den letzten 6 Kapiteln dieses Buches. Das ist so im Großen die Einteilung dieses Buches in gewisse Hauptabschnitte. Israel in Ägypten. Ich werde, weil das ist einfach ein riesengroßes Thema, an manchen Stellen Schwerpunkte setzen und manche anderen Stellen dann etwas großzügig darüber hinweggehen. Israel wird in Ägypten unterdrückt, das ist Kapitel 1. In den ersten vier in den Versen 8 bis 14 finden wir von diesem Kapitel 1, wie sie versklavt werden. Das war ja ursprünglich nicht so. Denken wir daran, Josef, der Sohn Jakobs, war einmal der Retter Ägyptens gewesen in den Jahren der Hungersnot, und eine gewisse Zeit lang waren dann die Familie Jakobs geachtet gewesen in Israel, aber mit der Zeit geriet eben das in Vergessenheit, die Leistungen dieses Mannes für Ägypten, und das Volk Israel wuchs sehr. Sie bekamen mehr Kinder wie die Ägypter, und die Ägypter, den graute, heißt es dort, vor den Israeliten. Die haben gedacht, eines Tages ist das Zahlenverhältnis umgekehrt, dann sind wir in der Minderheit und dann regieren die hier, und haben sie dann versklavt. Das war das eine. Und das zweite, sie wollten diese Bevölkerungsexplosion gleichsam unter den Israeliten bekämpfen, indem jeder Sohn, der geboren wurde, getötet werden sollte. Diese beiden Dinge, die Versklavung und die Tötung der Erstgeburt, ist die Not, in der das Volk dort unter den Ägyptern war. Die neutestamentliche Parallele habe ich unten hingeschrieben, die finden wir in Hebräer 2, Vers 15, da ist vom Menschen die Rede, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren, der Knechtschaft Satans. Genau das wird uns vorgebildet in dem Volke Israel in Ägypten. Dann finden wir in Kapitel 2 die Geburt von Moses, seine Erziehung am Hofe des Pharao und die Flucht nach Midian, nachdem er einen Ägypter erschlagen hat und die Sache bekannt geworden war. Hier ein kurzer Vergleich zwischen Mose und dem Herrn Jesus. Wie gesagt, Mose hätte nach der Geburt getötet werden sollen. Seine Mutter hat gewusst, das zu verhindern, und durch die Gnade Gottes, als sie das Kind dann nicht mehr verbergen konnte, das ist ja eine Geschichte, die den meisten bekannt ist, mit dem Schilfkorb, und wo dann die Tochter des Pharao das Körbchen entdeckt am Ufer und diesen Knaben aufzieht. Aber nochmal, normalerweise wäre er getötet worden, und das war bei dem Herrn Jesus auch so. Als der Herr Jesus geboren war, vielleicht ein, zwei Jahre alt war, da kamen diese Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sagten, da muss ein König geboren worden sein. Und als Herodes das hört, der keinen Sohn bekommen hat, erkundigt er sich nach dem Geburtsort und lässt alle Kinder von Bethlehem unterhalb von 2 Jahren, alle Knaben, ermorden. Also das ist gleich. Gott bewahrt in beiden Fällen die Kinder. Wie gesagt, Mose auf ganz besondere Weise, und der Herr Jesus flieht mit seinen Eltern nach Ägypten, um von dort später zurückzukehren, nachdem Herodes gestorben ist. Dann wissen wir, als Mose etwa 40 Jahre alt war, da wollte er nach seinen Brüdern schauen und beobachtet eben, wie ein Ägypter einen Israeliten drangsaliert und schlägt. Und dann langt Mose zu, und er langt etwas heftig zu, und der Ägypter ist tot. Das mag euch jetzt eigenartig erscheinen, der Vergleich. Christus besiegt Satan auf dem Kreuz von Golgatha. Aber das wird insofern verständlich, der Ägypter war der Feind des Volkes Israel, nicht? Den Mose hier besiegt. Ich spreche hier von Vorbildern, nicht ob die Tat als solche gut oder schlecht war, sondern einfach, was wir daraus vielleicht symbolisch sehen können. Und dann sehen wir, die Folge ist wieder bei beiden gleich. als dann am nächsten Tag ja Mose sich in einen Handel zwischen zwei Israeliten einmischen will, dann sagen sie ja, willst du einen von uns auch so erschlagen wie den Ägypter? Dann merkt er, die Sache ist also bekannt geworden und muss fliehen. Aber was wichtiger ist, die Israeliten lehnen ihn als Schiedsrichter ab. Sie wollen Mose nicht, dass er in ihrer Sache tätig wird. Und genauso hat das Volk Israel den Herrn Jesus abgelehnt. Beide verlassen Israel. Mose geht nach Midian, der Herr Jesus kehrt zurück in den Himmel. Beide erhalten in dieser Zeit, wo sie abwesend sind von Israel, eine Frau. Mose heiratet Zippora, die Tochter eines Priesters in Midian, von Jethro. Und der Herr Jesus empfängt die Gemeinde, die Kirche, die Versammlung als seine Braut. In der Zeit, wo er von Israel als Messias verworfen ist. Und in beiden Fällen also Israel dann ohne Helfer. 40 Jahre lang ist Israel damals noch weiter unter der Knechtschaft, ohne dass sich jemand um sie kümmert. Scheinbar kümmert sich niemand um sie. Noch weitere 40 Jahre in Knechtschaft. Und so ist das auch mit dem Volk Israel heute. Sie haben keinen Retter. Das ist der Herr Jesus, den haben sie verworfen. Aber Gott wird sich dieses Volkes wieder annehmen. So wie auch Mose auf Befehl Gottes nach 40 Jahren, da war er dann 80 Jahre alt, zurückgekehrt ist nach Ägypten, um das Volk zu erlösen. Also es sind schon sehr viele Parallelen zwischen Mose einerseits, der hier wirklich den Herrn Jesus vorschattet, in seiner Verwerfung, zuerst Verwerfung durch das Volk, um dann später doch der Befreier des Volkes durch Gottes Gnade zu werden. Dann ein paar Dinge, die ich recht schnell überschlagen will. Als er dann 80 Jahre alt ist, offenbart sie, er hat dann die Herde seines Schwiegervaters in der Nähe des Berges Sinai da geweidet und da offenbart sich Gott ihm in diesem brennenden Dornbusch, der ist übrigens ein Bild Israels. Israel ist wie ein Dornbusch für Gott. Das heißt, da kommt keine vernünftige Frucht. Was ist ein Dornbusch, nicht? Unnütz eigentlich. Und er brennt, das ist ein Bild davon, wie Israel jetzt in tiefen Übungen ist, immer wieder Kriege, immer wieder Verfolgung, aber der Dornbusch verbrannte nicht. Trotz des Feuers, nicht? Wenn ich einen Dornbusch eigentlich richtiges Feuer dran mache, dann ist der nachher nur noch Asche, da ist kein Dornbusch mehr da. Aber der Dornbusch hielt dem Feuer stand. Und das ist auch mit Israel so. Es mag noch so viel durch Übungen gehen, Gott wacht doch über sein Volk in all diesen Übungen und erhält es. Dann beauftragt Gott Mose, das Volk aus Ägypten zu führen. Das ist Kapitel 4. Kapitel 5, Mose spricht zum ersten Mal mit dem Pharao bezüglich dieser Absicht, das Volk hinauszuführen. Mose wird von Gott ermutigt in diesem Handeln. Der Pharao aber blockt ab. Er will das Volk nicht ziehen lassen. Dann muss Gott durch Zeichen und Gerichte den Pharao dahin bringen, das Volk ziehen zu lassen. Die sogenannten 10 Plagen finden wir dann in den Kapiteln 7 bis 12. Wenn man sich die 10 Plagen genauer anschaut, dann muss man sie aufteilen in 3 Gruppen a 3 Plagen, dann aber 9 und die 10. Die 10. steht etwas isoliert für sich, die Erschlagung der Erstgeburt. Aber die ersten neun Plagen, da haben wir eindeutig 3 mal 3 Plagen. Wie kommt man zu dieser Einteilung? Die erste, vierte und siebte Plage kündigt Mose früh morgens dem Pharao an. Das kann man nachlesen, müsst ihr daheim tun, ich habe die Zeit nicht. Bei diesen 4 Plagen erscheint Mose immer im Auftrag Gottes frühmorgens und geht zum Pharao hinein, um diese Plage anzukündigen. Immer frühmorgens. Immer die letzte Plage einer Dreiergruppe, die dritte, die sechste und die neunte, folgt ohne Vorwarnung. Das heißt, die kommt einfach, ohne dass Mose vorher zum Pharao geht und sagt, das wird jetzt eintreffen. Immer die dritte, die sechste und die neunte, ohne Vorwarnung, folgt sie direkt der zweiten, der fünften und der achten Plage. Die ersten 3 Plagen leitet Aaron durch seinen Stab ein. Es ist Aaron, der auf den Fluss schlägt und das Wasser zu Blut werden lässt. Es ist Aaron, der seinen Stab nimmt und dann kommen die Frösche hervor. Es ist Aaron, der in den Staub der Erde schlägt und Stechmücken entstehen. Nicht Mose, es ist Aaron. Dann tritt Aaron nicht mehr so in den Vordergrund. Bei den ersten 3 Plagen sehr wohl. Es ist der Stab Aarons. Das ist bedeutsam. Das macht diese Dreiergruppe auch aus. Die ersten 3 Plagen übrigens auch sind Plagen, unter denen auch die Israeliten leiden. Nicht nur die Ägypter. Die ersten 3 Plagen. Aber ab der 4. Plage macht Gott eine Scheidung zwischen den Ägyptern und seinem Volk. Die 4. und alle weiteren Plagen treffen nur noch die Ägypter, nicht mehr die Israeliten. Die letzten 3 Plagen, also die letzten 3 meine ich von den 9, Entschuldigung, also das heißt die 7., 8., 9. leitet Mose ein, entweder durch seinen Stab oder durch seine Hand, die er jeweils gen Himmel streckt. Lass mich noch was zu den letzten 3 Plagen sagen. Die letzten 3 Plagen sind Plagen, die direkt aus dem Himmel kommen. Das ist der Hagel. Das sind die Heuschrecken. Da streckt er auch den Stab gegen den Himmel. Dann kommen sie und fallen rein auf den Erdboden vom Himmel her gleichsam. Und dann ist es die Finsternis. Ein Zeichen am Himmel. Es wird dunkel. Absolut finster. Plagen, die direkt aus dem Himmel kommen. Es ist auffällig, dass auch in der Offenbarung es 3 Gruppen von Gerichten gibt. Die Siegel, die Posaunen und die Schalengerichte. Und wie auch diese Gerichte sagen wir in ihrem Ernst und in ihrer Auswirkung immer stärker werden. Auch dort sind die letzten Plagen, Plagen, die direkt aus dem Himmel kommen. Die erste Plage finden wir in Kapitel 7, 14 bis 25. Wasser wird zu Blut. Das Wasser wird ungenießbar und bewirkt den Tod. Wasser ist ja eigentlich ein Bild des Lebens in der Schrift. Jedenfalls Wasser, das nicht, wo man sagen, jetzt wie bei der Sintflut alles zerstört, sondern Flusswasser ist normalerweise ein Bild des Lebens. Der Nil war der Lebensstrom Ägyptens und er wird zu Blut. Blut, ein Ausdruck des Todes. Aber bei einem Bruder gelesen, dass er diese Plage, das ist aber bitte, das ist eine Deutung. Er versucht zu zeigen, dass solche Plagen, wie sie damals in Ägypten waren, er vergleicht sie zum Teil mit den Plagen, die wir in der Offenbarung haben, und sagt, wir finden dort Dinge, die wir in der heutigen Zeit wiederfinden. Und er sagt, dass der Mensch eben durch die Umweltverschmutzung seine natürlichen Lebensressourcen zerstört und damit ja ein Weiterleben auf der Erde auf die Dauer in Frage stellt für den Menschen. Wasser wird zu Blut, das, was normalerweise eben die Grundlage unseres irdischen Lebens ist, wird vergiftet. Bedenken wir daran, dass die ersten Plagen von den Zauberern nachgemacht werden können. Einerseits, und die Gefahr ist, dass wir sagen, Umweltverschmutzung, das haben wir halt alles selbst gemacht und es nicht als ein Gericht Gottes sehen. Ja. Es ist ein Gericht Gottes. Natürlich verursacht durch uns Menschen. Die nächste Plage, Frösche. Die Frösche kommen aus dem Nil, dem Bild natürlicher Segnung. Noch einmal, der Nil war der Lebensspender dieses sonst Landes, das kaum Regen kannte. Die Frösche sprechen von der sittlichen, sexuellen Unreinheit. Die Stelle, die ich angegeben habe, macht das klar. Dort finden wir in der Offenbarung auch Frösche. Und die Verse im Umfeld machen ganz klar, dass es um diese Sünden geht, sittliche, sexuelle Unreinheit. Die Sexualität, die innerhalb der Ehe ein Geschenk Gottes ist, wird außerhalb derselben, also außerhalb von der Ehe, in allen möglichen Beziehungen zur Perversion. Mann mit Mann, Frau mit Frau, Mann mit einer Hure, alles außerhalb der Ehe nennt die Bibel Hurerei, welche Schattierung das auch annehmen mag. Und wir wissen, dass wenn da ein Pärchen kam, das nicht verheiratet ist, da haben die meistens Vermieter gesagt, nein, danke. Wenn man das heute sagt, dann können die noch irgendwo hingehen und klagen. Früher hat man da nein, danke gesagt. An das Mann und Frau ohne Ehe zusammenleben, daran hat man sich heute schon gewöhnt. Heute beginnt man sich daran zu gewöhnen, dass Mann und Mann zusammenleben. Und Frau zusammenlebt. Das geht immer weiter bergab. Die Grünen hatten vor einigen Jahren schon, wollten sie, ja, das wissen wir auch, der Verkehr mit Kindern, nicht? Auch nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Da sind sie noch gescheitert. Aber da wird es auch noch hinkommen. Diese Dinge werden alle kommen, eins nach dem anderen. Weil wenn man Gott nicht mehr will und seine heiligen Anordnungen, dann versinkt man in Unmoral. Und diese Unmoral wird von den Medien propagiert. Und jeder, der sich dagegen äußert, wird lächerlich gemacht. Aus dem Mittelalter stammend ungefähr. Die Gesetzgebung legalisiert diese Dinge zunehmend. Und die großen Kirchen tolerieren sie, zumindest die evangelische. Katholische ist noch etwas vorsichtig, wobei der jetzige Papst nicht mehr so fest ist in diesen Dingen wie die vorherigen. Auch dort bröckelt es ganz gewaltig gegenüber diesen Sünden. Und wir merken das, wir leben in einer Zeit, wo diese Sache überhand nimmt. Und das Erschreckende ist für mich in den ehemals christlichen Ländern. Da nehmen diese Dinge überhand. Das Dritte sind die Stechmücken. Stechmücken leben aus dem Tod. eigentlich etwas eigenartig. Der Staub ist ein Bild des Todes, nicht? Vom Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren, sagt Gott zu den Menschen. Der Staub ist ein Bild des Todes. Und dann kommt da etwas hervor, das Leben ist, nämlich Stechmücken sind lebendige Tiere. Aus Staub, aus dem Tod kommt Leben hervor. Übrigens, das konnten die Zauberer nicht nachmachen. Das konnten sie nicht. Sie konnten aus dem, was Leben ist, etwas machen, das Tod bringt. Das Wasser zu Blut, das konnten sie auch. Aber sie konnten nicht aus dem, was tot ist, Leben hervorbringen. Das kann alleine Gott. Und da verzagten alle Zauberkräfte. Aber was da hervorkommt aus dem Tod, diese Stechmücken, die belästigen die Menschen, quälen sie und lassen sie nicht zur Ruhe kommen. Auch hier wieder eine mögliche Deutung, die Errungenschaften der Menschen. Wir beobachten das doch, dass der Mensch in den letzten Zeit, spätestens seit der Industrialisierung, aber vor allem auch seit der Rechner eingeführt wird, seitdem es den gibt, der beschleunigte diesen Prozess, dass der Mensch immer unruhiger wird, hektisch wird. Ich war mal erschrocken, ich war mit einer Schulklasse in London, nicht? Und wir waren so in der Innenstadt und dann war es so 12 Uhr und dann kamen die ganzen Manager aus den ganzen Gebäuden raus und wollten in irgendein kleines Lokal, um kurz was zu essen. Auf dem ganzen Weg aus dem Büro raus, aus dem Raum bis zu dem kleinen Laden, wo sie sich schnell was in den Mund gestopft haben, nur das Handy am Ohr. Die hatten keine 10 Minuten Zeit, mal alles zu lassen und sagen, so, jetzt gehe ich mal essen. Nein. Da war das Ding am Ohr. Die waren die ganze Zeit am Sprechen. Und ich habe einen gesehen, der war so und gleichzeitig so. Ja? Das ist der Ausdruck unserer Zeit. Ein Termin jagt den anderen. Nervenzusammenbrüche, seelische Erkrankungen sind an der Tagesordnung. Stechmücken. Alles Dinge, glaube ich, die wir in unserer Zeit sehr gut beobachten können. Ja, Entschuldigung, ich muss zurück. Das vierte, Hundsfliegen. Der hebräische Ausdruck ist nicht so ganz klar. Es scheint eine Vermischung von unreinen Tieren aller Art zu sein. Eine mögliche Deutung. Ich habe einfach einen Bibelvers, Galater 5, 19, 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Alles so viele Dinge. Ist nicht unsere Zeitungen voll davon? Schlag mal nur die Seiten auf, blättert sie durch. Da könnt ihr diese Begriffe jeden Tag fast abhaken. Jeden Tag fast abhaken. Viehpest. Mit dieser Plage wird ein wichtiger Teil des Besitztums der Ägypter vernichtet. Jetzt eine kleine Mahnung an uns aus dem zweiten Buch Könige. Da sagt Elisa zu seinem Diener, ist es Zeit, Kleinvieh und Rinder zu nehmen? Das meint, nach was streben wir? Streben wir danach, hier auf dieser Erde reich werden zu wollen, Besitztümer zu sammeln, die alle fürs Feuer sind? Elisa hatte die Zeichen der Zeit erkannt und er sagte zu seinem Diener, der ja von dem nahen Mann dann auch was haben wollte, nicht, weil Elisa ihn geheilt hat, na, gib mal ein bisschen was, schieb mal was rüber hier, nicht? Und Elisa hatte ja nichts genommen vom nahen Mann. Das Evangelium ist kostenfrei. Und Gehasi, sein Knabe, wollte Geld draus machen für sich. Die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir mit dem, was wir haben, nicht, dass nicht jemand reich sein darf? Die Frage ist nur, was macht er damit? Dient er mit seinem Besitztum dem Herrn oder will er das alles nur für sich haben? Hier schlägt Gott den Besitztum der Ägypter. Das nächste ist die Blattern. Jetzt geht es, die treffen nicht nur das Vieh, sondern die treffen auch die Menschen. Selbst die Zauberer. Blattern, also Hautgeschwüre. Das ist ja etwas, was von innen kommt und dann nach außen bricht. Das Böse im Innern wird völlig offenbar. Hat das ja jetzt mal hier so hingeschrieben, sehen wir das nicht in unseren Tagen an den Gräueltaten des Islamischen Staates nicht. Das ist ja so furchtbar, was die da machen. Menschen lebendig verbrennen, das ist, man meint, man sei im Mittelalter, ja, da gab es sowas auch, Hexenverbrennung, wissen wir natürlich. Aber dass es heute so etwas noch gibt, das erschreckt doch. Aber bedenken wir, dieses Böse steckt in jedem Menschen. In jedem. Auch in uns. Auch in uns. Und da bricht es sich Bahn und tritt nach außen mit einer Gewalt, die uns alle erschrocken macht. Nein, weiter. So, dann haben wir den Hagel. Jetzt kommen diese drei Plagen, die letzten vom Himmel her. Ich habe nur zwei Bibelverse angegeben. Das spricht Gott zu Hiob, wenn Gott seine Größe Hiob gegenüber vorstellen will. Hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis? Und dann lesen wir in Offenbarung, das gibt es auch ein Gericht mit Hagel, nicht? Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und wenn man das da weiterliest in der Offenbarung, das ist erschreckend, die Folge ist nicht, dass der Mensch die Macht Gottes anerkennt und sich ihr unterwirft und Buße tut, sondern die Folge dieses Hagels vom Himmel ist, dass der Mensch lässt, Gott lästert. Das ist erschütternd, wenn die Gerichte Gottes einmal über die gottlose Menschheit kommen, dann werden sie anerkennen müssen, dass das von Gott kommt. Aber es wird nicht zu einer Buße bei ihnen führen, sondern zu einer Auflehnung gegen Gott. Vorher haben sie vielleicht nicht geglaubt, aber als diese Dinge kommen, dann merken sie, da ist einer, der weit erhaben ist über sie. Und das führt aber nicht zur Buße, sondern zur Lästerung. Sie werden Gott lästern. Aber das, wenn sie Gott lästern, dann erkennen sie ihn an, nicht seine Existenz. Ich kann nicht jemanden lästern, den es nicht gibt. Da bricht der Atheismus zusammen. Wenn die Gerichte kommen, werden keine Atheisten sein. Aber das werden solche sein, die lästern gegen Gott. Dann kommen die Heuschrecken. Der Hagel hatte, der war zu einer Zeit gefallen, als die Gerste reif war, aber der Weizen noch nicht. Und der Weizen war dann nicht zerschlagen worden. Der war noch nicht richtig, hatte sich noch nicht ganz gebildet. Und dann kamen die Heuschrecken und haben das auch noch kaputt gemacht. In der Schrift sind die Heuschrecken sehr oft ein Bild von den Kriegsheeren, die vom Norden her nach Israel eingebrochen sind. Zur Zeit der Propheten Jesaja, dann Jeremia vor allem. Das waren zuerst die Assyrer, und nachher kamen die Babylonier. Immer vom Norden her brachen sie in Israel ein. Und weil sie in so großer Zahl kamen, werden sie mit Heuschrecken verglichen. Zwei Stellen. Eine Bremse, also das ist so ein Insekt auch, nicht? Von Norden kommt. Sie sind zahlreicher als die Heuschrecken. Und ohne Zahl sind sie. Das war damals in den Tagen Jeremias. Der letzte Vers, aber der letzte Vers Jesaja 28 ist noch prophetisch. Und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von ihr zertreten werden. Der Bund mit dem Tod ist der Bund, den einmal der Antichrist, der König Israels, mit dem römischen Haupt machen wird. Und wegen dieses Bundes wird Gott diese Geißel aus dem Norden schicken. Das wird ein Kriegsheer einbrechen nach Israel, das aus der Gegend der heutigen Syrien, Irak kommt, dorther. Dass dort die Menschen wohnen, die Israel bis aufs Blut hassen, das wissen wir schon seit einigen Jahren. Da die Israel am liebsten von dem Erdboden vertilgen möchten, das wohnen diese Menschen heute schon und das wird noch kommen. Finsternis, die letzte der neun ersten Plagen. Die erste Plage, dass das Wasser zu Blut wurde, traf einen der Götter Ägyptens, den Nil. War eine Gottheit, weil es Lebensspender war. Die neunte Plage trifft die Sonne, den Hauptgott. Die Sonne war der Hauptgott der Ägypter. Finsternis bedeutet geistlich die Unkenntnis über Gott und sich selbst. Und dann ein wunderbarer Vers aus Jesaja 60,2. Und das ist genau die Parallele, nicht, zu dem, was wir dort bei dieser Plage in Ägypten finden. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das sagt Gott zu seinem Volk in Bezug auf die Zukunft, dass alle Nationen Finsternis sein wird, Unkenntnis über Gott und über alle Wahrheit. Aber bei seinem Volk, da wird Licht sein. Und so war das ja damals auch. In Gosen war Licht, aber in Ägypten tiefste Finsternis. Dann kommt die zehnte Plage, Tod aller Erstgeburt bei den Ägyptern. Wir finden in Kapitel 11 die Ankündigung der Plage und des darauf folgenden Auszuges. Wir finden in Kapitel 12 das Passa, das heißt, das, was nötig war, dass diese Plage die Israeliten nicht traf. Und dann finden wir den Aufbruch. Und in Kapitel 13 finden wir, dass Gott dann sagt, die Erstgeburt in Israel gehört mir. Ich habe euch verschont, eure Erstgeburt ist nicht gestorben, dann soll die Erstgeburt mir gehören. Und dann beginnt der wirkliche Auszug. Tod aller Erstgeburt. Jetzt zum ersten Mal, ist ganz eigenartig, mussten die Israeliten etwas tun. Wir hatten gesehen, bei den ersten drei Plagen, die betrafen alle. Auch das Wasser dort in Gosen war blutig. Die Frösche waren überall. Und die Stechmücken waren auch überall. Und wir haben das verglichen auch mit unserer Zeit. Umweltverschmutzung, sexuelle Perversion, und dieses gehetzte Leben ist etwas, was unsere Tage auch kennzeichnet und wo wir als Christen auch betroffen sind. Aber jetzt, und die anderen Plagen trafen Israel nicht. Sie waren ab der vierten Plage, waren immer nur die Ägypter betroffen. Denken wir an die Blattern, an die Viehpest. In Israel starb kein einziges Tier. Kein Schaf, kein Rind, nichts. Bei den Ägyptern ja. Die Finsternis war nur in Ägypten, aber im Großen war Licht. Aber dazu mussten die Israeliten nichts tun. Das hat Gott einfach so bewirkt. Aber jetzt bei der letzten Plage, da mussten die Israeliten aktiv werden. Sie mussten nämlich ein Lamm schlachten und sie mussten das Blut an die Oberschwelle und an die Stützpfosten der Tür streichen und sie mussten das Tier essen, gebraten am Feuer. Andernfalls hätte sie das gleiche Gericht getroffen. Also dass diese Plage ist wirklich anders wie die anderen, weil sie etwas tun müssen. Ich habe dann einfach einen Vers hinzugeschrieben, eine Parallele für uns aus dem Neuen Testament, Johannes 6, Vers 53 und 54. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das hat der Herr Jesus gesagt. Das ist natürlich eine bildliche Sprache, wenn der Herr Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt. Das bedeutet, wer im Glauben das annimmt, dass ich für ihn gestorben bin, dass ich mein Leben gegeben habe, mein Leib auf das Kreuz. Und wer im Glauben in Anspruch nimmt, dass mein Blut für ihn geflossen ist, wer das im Glauben in Anspruch nimmt, der hat ewiges Leben. Ich hoffe, dass das jeder meiner Zuhörer getan hat. Es ist die einzige Möglichkeit, vom Gericht Gottes gerettet zu werden. Wir haben gesehen, der Israelit, er musste das Fleisch essen und er musste das Blut in Anwendung bringen, indem er es rund um die Tür herumstrich. Und Gott hatte gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Passa, sein hebräischer Ausdruck, heißt vorübergehen, übersetzt. Gott geht vorüber, aber geht nur vorüber, wenn sich jemand unter das Blut stellte, unter den Schutz des Blutes. Und wer nicht zu dem Herrn Jesus gekommen ist im Glauben und sein vergossenes Blut für sich in Anspruch genommen hat, der kommt ins Gericht Gottes. Es ist die einzige Möglichkeit, diesem Gericht zu entgehen. Jetzt waren sie, und das möchte ich deutlich zeigen, durch dieses Blut des Passahlammes, waren sie verschont worden, die Erstgeburt, von dem Gericht Gottes. Es hätte sie auch getroffen. Die Israeliten waren nicht besser wie die Ägypter. Ein Mensch, der sich zu dem Herrn Jesus bekehrt, der ist nicht besser wie die anderen Menschen. Es ist bloß, dass er klüger ist. Klüger in den Augen Gottes, weil er das einzige Hilfsmittel, was Gott gegeben hat, in Anspruch nimmt. Und jetzt sind sie aber noch in Ägypten. Das heißt, sie sind immer noch nicht erlöst. Denn sie sind noch im Zugriffsbereich des Pharaos, der sie geknechtet hat. Sie sind nur gerettet worden, nur in Anführungszeichen, von dem Gericht Gottes. Aber sie sind noch im Machtbereich des Pharao. Das ist noch nicht volle Erlösung. Der Pharao nach dieser Plage sagte, haut bloß ab. Als sie dann aber abgehauen sind, dann, oh Mensch, jetzt habe ich ein bisschen schnell was gesagt. Ja, alle meine Sklaven verloren, wer tut denn die Arbeit weiter bei uns? Nichts wie hinterher, die hole ich mir wieder. Nicht? Genau das ist ja passiert. Aber dann kommt eben der zweite Schritt der Rettung, die Rettung durch das Schilfmeer, das ist Kapitel 14. Wir haben hier den zweiten Teil der Erlösung, der erste Teil Passahlamm war das Retten vor dem Zorn Gottes, der auch sie getroffen hätte, wenn sie das Blut nicht in Anwendung gebracht hätten. Aber jetzt kommt der zweite Teil, die Befreiung aus der Gewalt des Pharao. Und das geht durch Schilfmeer. Wir wissen, Mose tut den Stab halten, die Wasser teilen sich, Israel geht trockenen Fußes hindurch. Und als der letzte Israelit den Fuß am Ufer hat, dann streckt Mose wieder den Stab aus und die Wasser schlagen zurück und das ganze Heer der Ägypter ertrinkt. Und damit waren sie endgültig befreit aus der Macht des Pharao und seiner Helfershelfer. Ein Vers aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief Kapitel 2. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, der Herr Jesus, in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Könnt ihr euch entsinnen? Diesen letzten Teil des Verses hatte ich vorhin schon einmal. Das Volk Israel in der Knechtschaft in Ägypten. Und geistlicherweise heißt das, der Mensch unter der Herrschaft Satans, geknechtet. Und der Herr Jesus aber hat am Kreuz zweierlei bewirkt. Einmal die Vergebung unserer Sünden. Wegen dieser Sünden hätte uns der Zorn Gottes getroffen. Berechtigterweise. Gott kann Sünde nicht sehen. Aber das Blut Jesu hat Sühnung getan für unsere Sünden. Aber der Tod Jesu hat noch etwas Zweites bewirkt. Und das ist, was wir in diesem Vers hier in Hebräer finden. Er hat durch den Tod dem Satan die Macht genommen. Dieser Aspekt wird ja schon in 1. Mose 3 gezeigt, wo Gott zu dem Teufel sagt, dass der Same der Frau, die Nachkommenschaft von Eva, der Schlange den Kopf zertreten würde. Aber die Schlange würde diesen Samen in die Ferse beißen. Und das ist eine giftige Schlange, nicht? Das heißt, der den Kopf zertritt, stirbt selbst dabei. Die Schlange ist vernichtet, aber der Schlange den Kopf zertreten hat, wird gebissen. Und so hat er jetzt durch den Tod Satan besiegt. Aber dazu musste er sterben. Und so ist damals Israel befreit worden und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ist befreit aus der Macht Satans. Aufpassen, er ist noch immer ausgesetzt der List Satans. Satan hat in uns einen, wie nennt man das, einen Verbündeten, nicht? Das ist die in uns wohnende Sünde. Aber Satan hat keine Macht mehr über uns. Er kann uns, an unserer Errettung kann er nichts mehr ändern. Er kann uns schaden, wenn wir auf seine Listen hereinfallen, aber er hat keine Macht mehr über uns. Dann singen sie, nachdem sie am anderen Ufer, sie haben nicht in Ägypten gesungen. Da war immer noch die Gefahr, der Pharao macht uns den Kopf kürzer, nicht? Da haben sie nicht singen können. Aber als der Pharao besiegt war und sie am anderen Ufer standen, da wussten sie, jetzt werden wir nicht mehr nach Ägypten zurückgeholt. Jetzt sind wir wirklich frei. Unser Feind, der uns bedrängt hat, ist tot, ist besiegt worden. Und dann haben sie das erste Lied gesungen, das Lied der Erlösung. In diesem Lied, wenn man, das ist in Kapitel 15, das ganze 15. Kapitel ist dieses Lied, hat drei große Aspekte. Erstens, dass sie Gott preisen, weil er den Feind vernichtet hat. Zweitens, Sie besingen Gott, dass er sie leiten wird zu seiner heiligen Wohnung. Er wird sie bringen zu seiner heiligen Wohnung. Und das Dritte, sie besingen die ewige Königsherrschaft Gottes. Das ist interessant, weil das geht bis an das Ende der Zeit, nicht? Wenn der Herr Jesus kommt, um als König zu regieren, dann wird eigentlich erst das Letzte wahr, die Königsherrschaft Gottes. Wenn der Messias wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten. Aber er hat sie gebracht zu seiner heiligen Wohnung. In einem gewissen Sinne finden wir das schon am Ende vom zweiten Buch Mose. Da sind sie am Berg Sinai, das Heiligtum ist aufgerichtet. Es ist zwar nur ein Vorübergehen, es ist noch in der Wüste, aber sie sind schon dahin gebracht. Und wir wissen später, unter Salomo wird dann der Tempel gebaut. Auch das ist eine gewisse Erfüllung dieser Sache. Auch wir sind errettet, das sagte ich schon vorhin als Parallele, aus der Macht Satans. Auch wir werden von Gott geleitet. Wenn wir an ihn geglaubt haben, dann übergeben wir uns der Führung Gottes in unserem Leben. Er wird uns leiten, bis wir am Ziel sind. Der Herr Jesus hat gesagt, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Das ist natürlich die höchste Erfüllung, dass wir zu seiner heiligen Wohnung kommen. Dort in Johannes 14, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und dorthin wird er uns bringen. Das ist ganz sicher. Und darum können wir auch, wenn wir davon überzeugt sind, wenn wir das wirklich im Glauben erfassen, können auch wir singen. Lieder der Erlösung. Dann haben wir, weil sie jetzt nun in der Wüste sind, die Speise, mit der Gott sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste ernährt hat. Kapitel 16, das Manna. Das war die übernatürliche Speise für das Volk während der Wüstenreise. Sechsmal im Laufe einer Woche lag das morgens immer auf der Fläche des Bodens. Es gibt da Erklärungen, nicht für die also an Lächerlichkeit kaum zu überbieten sind, dass das irgendwelche Absonderungen von Läusen seien und alles Mögliche, was man da essen kann. Also schon klar, ich glaube das auch noch, dass 3 Millionen Menschen etwa 40 Jahre lang durch Absonderung von Läusen ernährt werden. Also das ist einfach hanebüchener Unsinn, ist das. Man will dann halt, ja, sowas kommt dann zum Teil noch in Büchern wie, und die Bibel hat doch recht, da werden solche Wunder, die Gott getan hat, versucht, krampfhaft auf irgendwie natürliche Weise zu erklären. Und das haut hinten und vorne nicht hin. Das ist, eine solche Speise hat es seitdem nicht mehr gegeben auf der Erde. Ganz sicher nicht. Und das war auch keine Speise, die natürlich erklärbar wäre. Gott hat da ein Wunder getan. Ich vergleiche das immer damit, wenn man sich mal vorstellt, was nötig war, als der Russe damals noch, als das noch besetzte Zone war, nicht? Und dann haben sie ja Berlin abgeschlossen, dass über die Straßen keine Möglichkeit war, mehr Berlin zu versorgen. Und dann wisst ihr, das waren dann diese sogenannten Rosinenbomber, nicht? Flugzeuge, die dann nach Berlin eingeflogen sind, weil die Stadt konnte sich nicht selbst ernähren. Die da eingeflogen sind jeden Tag, und zwar im Minutentakt sind die geflogen. Ja? Die Flughäfen da in Berlin, da ging ein Flugzeug, das war gerade weg, da kam das nächste, um die Stadt durchzubringen während dieser Zeit. Das waren auch etwa vielleicht 3 Millionen Menschen, nicht? Aber Gott hat das 40 Jahre getan mit seinem Volk. Er hat auch keine Flugzeuge gebraucht. was hat er durch das Manna getan? Nun, der Herr Jesus hat einmal mit 5 Broten und 2 Fischen die Volksmenge gespeist. Und dann haben sie die Dreistigkeit besessen, ihm zu sagen, was für ein Wunder tust du eigentlich, womit du dich mal richtig ausweisen kannst. Man könnte eigentlich sagen, das ist wirklich eine Frechheit, kaum noch zu überbieten gewesen. Er hat gerade mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen ernährt. Und dann sagt er, was für ein Zeichen tust du? Mose hat uns das Brot aus dem Himmel gegeben. Und die haben das Wunder, was da gerade geschehen war, das haben sie verglichen, genau mit dem, was wir jetzt gerade haben, mit dem Manna in der Wüste. Und dann sagt der Herr Jesus, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben. Das hat Gott getan. Natürlich mit Hilfe Moses, aber letztens hat es Gott getan. Und dann sagt er, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und dann haben wir dann diese Verse, das ist ganz, ganz eigenartig, dort in Johannes 6, da geht es plötzlich vom Manna fast über zum Passa. Wenn er dann sagt, und dies ist das Brot, das ist mein Fleisch und mein Blut. Und dann kommen diese Verse, die ich vorhin schon sagte. Bloß habe ich jetzt einen anderen Vers genommen. Da finden wir, wenn ihr das mal aufschlagt, ich habe ja den Vers hier nicht original zitiert, in Johannes 6. Und die Bibel ist unwahrscheinlich genau. Da heißt es in Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dann steht unten, dass dieses Essen und Trinken eine griechische Verbform ist, die ein einmaliges Essen und Trinken bezeichnet. Also einmal essen, einmal trinken von dem Fleisch, von dem Blut, dann hat man ewiges Leben. Aber in Vers 54 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und da steht eine andere Verbform. Und das heißt, wer das beständig tut. Und das ist etwas anders. Einmal, ich bekomme Leben, indem ich mich bekehre, indem ich glaube an den Herrn Jesus. Das ist ein einmaliger Akt. Aber das Bleiben in dem Herrn Jesus, in Gemeinschaft mit ihm bleiben, das ist etwas Permanentes. Und da muss ich immer mich von ihm ernähren. So wie die Israeliten in der Wüste immer das Manna essen mussten. Dann in dem nächsten Kapitel haben wir das Wasser aus dem Felsen und der Kampf gegen Amalek. Der Fels, der geschlagen wurde von Mose, ist ein Bild von Christus. Das sagt die Schrift ganz klar in 1. Korinther 10, Vers 4. Sagt Paulus über die Israeliten, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Da zeigt Paulus vorher noch, dass sie durchs Rote Meer gegangen sind, dass sie dort auf Mose getauft worden sind, dass sie Speise hatten, da spricht er vom Manna, und dann sagt er, und dann haben sie aus einem Felsen getrunken. Und dieser Fels war der Christus. Dieser Fels dort, den Mose geschlagen hat, ist ein Bild von Christus. Das Wasser, was aus dem Felsen hervorkam, ist ein Bild des Heiligen Geistes. Auch eine Stelle dazu. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Also dieses Wasser, Der Fels ist Christus. Aber Christus ist es auch, der den Heiligen Geist gibt, dieses Wasser. Aber dazu musste der Fels geschlagen werden. Christus musste erst sterben. Noch mehr, er musste sogar auferstehen. Er musste sogar zurückkehren in den Himmel. Und von dort her hat er dann den Heiligen Geist gesandt. Und dann kommt der Kampf gegen Amalek. Kapitel 17, zweiter Teil. Amalek ist ein Bild Satans, dieser Feind ist ein Bild Satans, der uns durch unser Fleisch, das E ist ja zu viel, zu Fall bringen will. Mose ist ein Bild des Herrn, der uns als hoher Priester in diesem Kampf beisteht. Wir wissen, Mose ist auf den Berg gegangen und hat die Hände erhoben. Und solange Mose die Hände erhoben hatte, da hat ihm ja noch zwei Leute geholfen, der Aaron auf der einen Seite und Hur auf der anderen, damit seine Hände nicht müde wurden. Solange die Hände Moses erhoben war, hatte Israel Sieg. Mose war auf dem Berg, der hat unten nicht das Schwert geführt, der war oben. Unten war Josua, der Nachfolger Moses, und führte das Volk Israel im Kampf an gegen diesen Feind. Und so haben wir auch zwei Personen, die für uns sind, im Kampf gegen den Feind, gegen Satan. Das eine ist der Herr Jesus im Himmel, der für uns betet, so wie Mose die Hände erhoben hat. Und das andere ist der Heilige Geist in uns. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, ist der Rat Jethros für Mose. Nun, das Volk Israel kam, jeder Einzelne kam mit jeder Kleinigkeit, wenn irgendwo was zu entscheiden gab, wenn irgendwo ein Urteil gefällt werden musste, wenn irgendwo ein Rat eingeholt werden musste, alle kamen zu Mose. 3 Millionen Menschen, gut, die kleinen Kinder vielleicht nicht, aber naja, vielleicht 1 Million, nicht? Und der einzige Bezugspunkt war immer Mose, und das hat sein Schwiegervater gesehen und hat gesagt, der macht sich ja kaputt dabei, das schafft er doch nicht. Und er hat gesagt, er muss ein paar Leute heranziehen, und die dann die kleinen Fälle, das, so dass die das entscheiden. Und die großen Sachen, die hebst du dann für dich auf. Nicht? Mose ist diesem Rat gefolgt, ob das gut war, ist so eine Frage. Denn es wurde von seinem Geist genommen auf diese 70 gelegt. Ist so eine Frage. Die Schrift schweigt ein bisschen darüber, aber es scheint mir fast eher so, als wenn das nicht so ganz positiv gewesen ist. Geht uns ja manchmal auch so, nicht? Dass wenn man so, auch gerade im geistlichen Bereich, wenn man so überlastet ist, dass man am liebsten delegieren würde, aber kann man schlecht. Kann nicht Leute heranziehen und sagen, mach du mal das, mach du mal das, mach du mal das. Man muss schon Gott selbst sagen, aber ja, ich habe noch ein ganz bisschen. Bund und Gesetzgebung am Sinai. Jetzt sind sie also am Berg Sinai angekommen. Gott hat sie, er sagt dort, ich habe euch auf Adlersflügeln zu mir gebracht. Was ganz interessant ist,
kann man das zeigen?
Ja, was interessant ist, ist, dass von dem Auszug aus Ägypten bis zum Berg Sinai wird nicht von dem Tod irgendeines Israeliten berichtet. Es scheint in dieser Zeit, die war ja auch vielleicht nicht so lang, kein einziger Israelit gestorben zu sein. Jedenfalls lesen wir kein Wort davon. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken. Also da unten ist der Horeb, nicht? Das sieht also in der Süd, das ist ja die Halbinsel Sinai hier, und da ganz unten im Süden wenn sie den direkten, geraden Weg gegangen sind, da sind sie jetzt angekommen, an dem Berg. Kapitel 19 finden wir den Bund des Herrn mit Israel. Er macht dann mit dem Volk einen Bund. Ich will das einmal benutzen, um ganz kurz verschiedene Bündnisse aufzuzeigen, die Gott mit Menschen gemacht hat. Der erste Bund, den hat er mit Noah und seinen Nachkommen gemacht. Das lesen wir in 1. Mose 6, Vers 18 und vor allem in 1. Mose 9, nachdem die Sintflut vorbei war. Und der Inhalt dieses Bundes ist, dass die Erde nie mehr im Wasser untergehen wird. Das hat Gott versprochen. Er würde nie mehr die Erde durch Wasser untergehen lassen. Er hat ein Zeichen dazu gegeben, das ist der Regenbogen. Als ein Zeichen, dass das nie mehr geschehen würde. Es war der erste Bund, den Gott mit einem Menschen und seinen Nachkommen, und da von Noah alle Menschen letzten Endes abstammen, da hat sich ja die Linie von Adam noch einmal ganz verengt, wieder auf eine Person und dessen drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, gilt dieser Bund heute noch für alle Menschen. Gott wird die Erde nie mehr im Wasser untergehen lassen. Gott wird die Erde noch einmal richten, dann wird sie im Brande aufgehen. Das sehen wir ganz am Ende in der Offenbarung, das lesen wir auch im Petrusbrief. Aber nicht mehr durch Wasser. Das hat er versprochen, das wird er auch nie mehr tun. Der zweite Bund, den Gott schließt mit jetzt einem Menschen, unter vielen anderen Menschen, ist mit Abraham. Die Bevölkerung hatte sich ja wieder vermehrt, es gab Völker schon wieder und Gott hat einen aus dieser Völkerschaft auserwählt. Einen. Wir finden ja in Abraham das Bild, das Prinzip der Auserwählung. Einen genommen. Und dann hat er ihm in diesem Bund auch etwas zugesagt, nämlich das Land Kanaan für seine Nachkommen. Und dann hat er auch ein Zeichen gegeben, aber dieses Zeichen war schon etwas anders als das Zeichen des Regenbogens, weil bei diesem Zeichen musste Abraham tätig werden. Er selbst wurde beschnitten und dann hat er auch seine Söhne beschnitten. Ismael zuerst und dann später Isaak. Das ist der Bund der Beschneidung. Die Beschneidung ist das Zeichen. Und er bezieht sich, der Inhalt dieses Versprechens ist das Land. Aber außer der Beschneidung hat Gott keine weiteren Forderungen gehabt. Bei dem ersten Bund mit Noah hat Gott überhaupt keine Forderungen gehabt. Gar nicht. Hat Gott nur gesagt, keine Sintflut mehr und als Zeichen den Regenbogen. Der Mensch musste gar nichts tun. Null. War ein Bund ganz von der Seite Gottes her und der andere Bundespartner hatte keine Verpflichtungen. Nur Gott nahm Verpflichtungen auf sich. Beim zweiten Bund war die einzige Verpflichtung, die der Mensch hatte, die Beschneidung. Dieses Zeichen, mehr eine rein äußere Sache. Dann kommt als drittes der Bund, von dem wir jetzt reden. Der Bund vom Sinai. Der Inhalt ist, ihr sollt mir ein Eigentumsvolk sein. Ein Königreich von Priestern. Eine heilige Nation. Das war eigentlich der Inhalt dieses Bundes. Das sollte das Volk für Gott sein. Hat auch ein Zeichen gegeben, den Sabbat. Nicht, dass der siebte Tag nicht schon vorher geheiligt war. Das war ja schon bei Adam. Gott hat den siebten Tag besonders genommen, aber als eine Verpflichtung auferlegt dem Menschen erst dort, bei diesem Bund, hat er das als Zeichen gegeben. Nur war es jetzt so, das war ja der Bund vom Sinai, der Bund des Gesetzes. Und Und hier zum ersten Mal war nicht nur ein Zeichen zu beachten, wie jetzt das Halten des Sabbats oder die Beschneidung, sondern das ganze Gesetz musste gehalten werden. Und wer in irgendeinem Punkt das Gesetz übertrat, hatte den Bund gebrochen. Dann war der Bund gebrochen. Ob er nun jemand gestohlen hatte oder ob ein Kind die Eltern nicht geehrt hatte und ungehorsam war, war der Bund gebrochen. Die Eltern, die Kinder waren verpflichtet, den Eltern zu gehorchen. Ja? Und wenn jemand sich die Frau seines Nächsten angelte, dann hat er den Bund gebrochen. Egal welches, ich habe jetzt ja nur von den sogenannten 10 Geboten etwas aufgezählt. Wenn er irgendetwas, ein Gebot übertrat, war der Bund schon gebrochen. Hier waren also Verpflichtungen von Seiten beider Bündnisparteien. Verpflichtung von Seiten Gottes zu segnen und die Verpflichtung seitens der Menschen, Gott zu gehorchen. Übrigens war die Verpflichtung des Menschen die erste. Erst Gehorsam, dann Segen. Das heißt, zuerst musste der Mensch was tun. Er musste diesen Geboten gehorchen. Dann wollte Gott segnen. Und dann habe ich noch den Bund hier aufgeschrieben, der diesen Bund vom Sinai ablöst. Von dem spricht der Prophet Jeremia in Kapitel 31, Vers 31, der neue Bund. Das ist ganz interessant, dieser neue Bund, was ist sein Inhalt? Eigentlich ist eines, dass Gott sich verpflichtet, die Gesetze in das Innere der Herzen zu schreiben. Und da sehen wir auch schon den Gegensatz zum Bund vom Sinai. Am Bund von Sinai waren die Gesetze auf Steintafeln geschrieben. Die waren außerhalb des Menschen als Forderung an den Menschen und der Mensch war nicht fähig, diesen Forderungen zu entsprechen. Er war nicht fähig dazu. Das hat Gott vorher gewusst, dass der Mensch das nicht kann. Aber der Mensch hat gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Das haben sie von Anfang an gesagt. Zweimal haben sie es gesagt. Alles, was du gesagt hast, das wollen wir tun. Dann hat es Gott gesagt und dann haben sie gleich versagt. Nein, hier wird das Gesetz nicht nach außen auf einen Stein geschrieben, sondern wird auf die Herzen geschrieben. Und das bedeutet, dass sie in der Lage sind, sie wollen von ganzem Herzen den Willen Gottes tun. Das heißt, das bedeutet, sie sind von Neuem geboren. Nur die neue Natur will, die wir bei der Wiedergeburt erlangen, sie will den Willen Gottes tun. Ein Zeichen gibt es für den neuen Bund nicht. Er wird dann im Neuen Testament mehrmals erwähnt. Zwar bei der Einsetzung des Mahles des Herrn, dies ist das Blut, das des neuen Bundes. Nicht, dass ich, damit will ich nicht sagen, dass das Blut, was der Herr Jesus vergossen hat, nur für den neuen Bund ist. Die Auswirkung ist viel, viel größer. Dieser neue Bund wird nämlich mit Israel gemacht, nicht mit uns. Gott macht keinen Bund mit seinen Kindern. Mit Kindern macht man keinen Bund. Und mit seinem Volk Israel wird er einen Bund machen. Aber das Blut, was die Grundlage für diesen Bund ist, das ist das Blut des Herrn Jesus, was auf Golgatha geflossen ist. Aber dieses Blut ist auch für uns geflossen, nicht nur für Israel. Gut. Und dann wird er im Hebräerbrief mehrmals erwähnt. Ja, dann ganz kurz, in Kapitel 20 haben wir die sogenannten 10 Gebote, man könnte es das Grundgesetz nennen. Kapitel 21 haben wir die Gesetze des Personenrechts, fängt an mit dem hebräischen Knecht, ganz besonderes Gesetz. Kapitel 22 haben wir Gesetze des Eigentumsrechts. Kapitel 23 haben wir Sozial- und Religionsrechte. Drei Kapitel, verschiedene Gesetze, aber die verschiedenen, also dieses Personenrecht, Eigentumsrecht, Sozial- und das sind heutige Worte, nicht? So würden wir heute diese Gesetze einteilen. Dann wird in Kapitel 24 der Bund wirklich geschlossen. In Kapitel 19 wird er vorgestellt, dann ist es ja ein Bund, der um das Gesetz herumgeht. Dann kommen also Grundgesetz und die drei Gesetzestypen. Und dann wird der Bund, oder vier, und dann wird der Bund in Kapitel 24 geschlossen. Dazu wird auch Blut vergossen. Das Blut wird einmal auf dieses Buch, wo alle diese Gesetze von Mose aufgeschrieben wurden. Da wurde dieses Blut drauf gesprengt, aber dann wurde das Blut auch auf das Volk gesprengt. Und noch einmal haben sie betont, dass sie alles halten wollen, was ihre Verantwortlichkeit betrifft. Und jetzt machen wir da Pause.